Vorletzte Vorlesungswoche. Wir sind im Endspurt. In Kapitel 7 haben wir angefangen, uns mit auflösbaren Gruppen zu beschäftigen und wollen jetzt das erste Resultat beweisen. Wir wollen zeigen, dass wenn eine Gruppe einen auflösbaren Normalteiler hat, mit Faktorgruppe, die auch auflösbar ist, dass dann die ganze Gruppe auflösbar ist. Das stand letztes Mal schon an der Tafel. Wir haben uns auch schon so ein bisschen klar gemacht, wie der Beweis funktioniert. Insofern kann ich jetzt direkt mit Notation einsteigen und einfach hinschreiben, was da geschieht. Wir benutzen die Auflösbarkeit des Normalteilers n, indem wir uns Untergruppen H0, H1 und so weiter bis Hm hernehmen. Da schreibe ich dann gleich noch mit dazu, dass das jeweils Normalteiler sein sollen in der nächsten Untergruppe und dass die Faktorgruppen jeweils abelisch sein sollen. Das kommt gleich noch. Und dann habe ich noch mehr Notationen, wenn ich schon mal dabei bin. Denn in der Faktorgruppe G modulo n, da kann ich ja die Auflösbarkeit so sehen, dass es da jetzt innerhalb dieser Faktorgruppe so eine Kette von Untergruppen gibt, derart, dass die unteren immer normal in den darüberliegenden sind, in der jeweils nächsten darüberliegenden und dass die Faktorgruppen abelisch sind. Und anstatt jetzt in der Faktorgruppe Untergruppen herzunehmen, nehme ich mir direkt Untergruppen in der großen Gruppe G her und sage dann gleich, was die für Eigenschaften haben sollen. Und dabei ist die Idee, dass ich Untergruppen der Faktorgruppe G und N verstehen kann, indem ich mir Untergruppen von G angucke, die N enthalten. So, das müssen Untergruppen sein von G, die quasi oben liegen in der Gruppe oberhalb von N. Deswegen ist die Notation so, wie das da steht. Das heißt, ich nehme das jetzt alles so her, dass Folgendes gilt. H0 ist normal in H1 und so weiter. Hm-1 ist normal in N. Und für alle I aus 1 bis M ist AI normal I aus 1 bis abelisch. Und dann das gleiche nochmal für die M. M0 ist normal in M1 und so weiter. Und wenn ich das volle Urbild nehme, dann ist das volle Urbild normal im vollen Urbild der nächsten Untergruppe, also hier U2n. Das heißt, diese beiden könnten zum Beispiel M1 und M2 sein. So, das heißt, wenn ich hier mit Normalteilern anfange in der Faktorgruppe, kann ich immer die vollen Urbilder nehmen in der Gruppe G, bekomme dann Untergruppen, die n enthalten. Und wenn ich hier mit Normalteilern angefangen habe, dann bekomme ich bei den vollen Urbildern auch einen Normalteiler von der kleinen und der großen Gruppe. Und wenn diese Faktorgruppe abelisch ist, 2n modulo n modulo U1n modulo n. Diese Faktorgruppe ist ja, wenn ich anfange, in der Faktorgruppe mit Auflösbarkeit zu argumentieren und wenn das ein Teil der Kette ist, dann ist diese Faktorgruppe abelisch. Wie komme ich jetzt darauf, dass die Gruppen da abelisch sind? Naja, volles Urbild. Und dann benutze ich einen Isomorphiesatz, denn diese Gruppe hier ist isomorph zu 2n modulo U1n. Wenn ich jetzt also wieder notationsmäßig mich da reindenke, das volle Urbild würde ich jetzt da M2 nennen, hier würde ich es M1 nennen, dann bekomme ich genau so eine Faktorgruppe. Und da die isomorph ist zu der ursprünglichen Faktorgruppe, ist die abelisch. Deswegen kann ich mir die ganze Notation so hier nennen. Ich habe also diesen Zwischenschritt mit der schrecklichen Notation übersprungen. Der Vorteil ist, dass man jetzt sofort sieht, dass man eine Auflösbarkeitskette für ganz G bekommt. Jetzt ist nämlich 0, normal in H1, normal in H2 und so weiter, normal in Hm und N, normal in H1 und so weiter, normal in G. Und alle Faktorgruppen, und damit meine meine ich jetzt immer die bei diesen, also immer die von dem nächst kleineren und nächst größeren, sind arisch. Also alle Farben auch bestimmt nicht ganz, aber die, die ich jetzt meine, wenn ich da solche Ketten hinschreibe. Definition von auflösbar, die dazu gleichwertig ist, zu dem, was wir gemacht haben, nämlich, dass zwei nicht-trivialen Untergruppen von W, die Kommutatorgruppe, echt kleiner sind. Die Kommutatorgruppe besteht aus allen Kommutatoren, also wird von denen erzeugt, das sind Elemente der Form A-1, B-1 und A-B. Wenn man all diese Kommutatoren hernimmt und die davon erzeugte Untergruppe betrachtet, dann ist das die sogenannte Kommutatorgruppe von G, G' heißt die. Und das kann man jetzt für alle Untergruppen von G machen und kann nachgucken, ob, wenn die nicht trivial sind, diese Kommutatorgruppe kleiner wird. Und wenn es erfüllt ist, ist die Gruppe auflösbar. Das ist ziemlich nervig, solche Beweise wie den hier mit dieser Definition zu machen. Deswegen ist, und es gibt noch andere Beispiele, deswegen lohnt es sich, wenn man nur über einen bestimmten Aspekt von Auflösbarkeit spricht oder nachdenkt, sich genau zu überlegen, welche Definition man nimmt. Wenn man sich jetzt länger mit Gruppen beschäftigen möchte und mit dem Thema Auflösbarkeit, dann ist eine gute Idee, sich einmal anzugucken, was für andere Definitionen gibt es noch? Wie zeigt man, dass die alle gleichwertig sind? Und für welche Art der Fragestellung ist welche Definition oder welche Charakterisierung besonders gut geeignet? Hier, bei dem, was wir machen, hat sich jetzt angeboten, das zu nehmen. Und damit laufen wir auch direkt weiter. In Lemma 7.3 möchte ich nur einmal kurz sozusagen vor Future Reference festhalten, was passiert, wenn eine Gruppe gleichzeitig einfach und auflösbar ist. Und ich möchte festhalten, dass P-Gruppen auflösbar sind. Das war zwar eine Übungsaufgabe, aber in der Vorlesung stand es bisher noch nicht. P einfach und auflösbar. So ist G arisch und es geht sogar noch genauer. G ist dann zyklisch von Primzahlordnung. Sind, wenn man mit einer einfachen Gruppe G anfängt, die Eigenschaften auflösbar sein, arisch sein, zyklisch von Primzahlordnung sein, alle gleichwertig. Jede davon zusammen mit Einfachheit bedingt dann immer die anderen. Und die zweite Aussage ist, dass P-Gruppen auflösbar sind. Ist nicht gut genug gewischt. Wie ist es hinten mit der Lesbarkeit? Geht das noch? Ich wische die ja gleich, danach ist es dann schon mal deutlich sauberer. Und falls nicht, dann bitte einmal mich kritisch genug angucken und dann wische ich nass. Ich habe meinen Wischer dabei und dann kenne ich ja nichts. Na gut, den zweiten Teil des Lemmas muss ich nicht beweisen, weil wir darüber in der Übung schon gesprochen haben. Das war eine Serie. Und jetzt reden wir über den ersten Teil. Wir können erstmal kurz in uns gehen und überlegen, was wir wissen. Wir haben da jetzt eine einfache Gruppe und gleichzeitig soll die auflösbar sein. Auflösbarkeit bekomme ich ja nur, indem ich so eine Normalteilerkette finde mit abelschen Faktorgruppen. Naja, aber eine einfache Gruppe hat ja nicht so viele Normalteiler. Die einzigen Normalteiler sind die triviale Untergruppe und die Gruppe selber und die sind verschieden. Das heißt, dass ich die Auflösbarkeit nur realisieren kann, indem ich mir diese Kette angucke, bestehend aus der trivialen Gruppe und der ganzen Gruppe. Und diese Faktorgruppe muss dann schon abelsch sein, also ist G abelsch. So, wie kann eine Gruppe gleichzeitig abelsch und einfach sein? In abelschen Gruppen sind ja immerhin alle Untergruppen Normalteiler. Na, also darf es einfach keine Untergruppen geben, außer der trivialen und der ganzen. Aber was für Gruppen sind das, die als Untergruppen nur die triviale Untergruppe und die ganze Gruppe haben? Überlegen wir wieder, die Gruppe ist abelsch. Es gibt also für jeden Teil der Gruppenordnung auch eine Untergruppe dieser Ordnung. Das heißt also, dass die Gruppenordnung jetzt nicht so viele Teile haben darf. In Wirklichkeit nur zwei, eins sind sich selber. Und dann sind wir bei einer Primzahl. Und dann ist die zyklische Primzahl. Thank you. solchen Gruppen, alle Untergruppen normal. Und Gruppen von Vielzahlordnungen sind zyklisch. Wer das noch nicht gesehen hat, man nehme sich ein nicht-triviales Element, das gibt es, denn die Gruppenordnung ist ja eine Primzahl, deswegen nicht 1. Also finde ich ein Element, das nicht das Einzelelement ist. Dieses Element erzeugt jetzt eine Untergruppe und das muss dann schon die ganze Gruppe sein. Weiter ist die Ordnung der Primzahl. Da, also es geht zyklisch. Also wer da Leute Lust drauf haben, das ist jetzt natürlich ein bisschen kurzfristig, aber ich kann natürlich so nach dem Motto Spaß mit Gruppen, wenn man nicht genug Spaß, mal so ein paar kleine Übungsaufgaben so von diesem Schwierigkeitsgrad noch formulieren und dann könnte man sich da ein bisschen reindenken, wenn man das will, als Prüfungsvorbereitung. Einfach nur mir sagen, da habe ich ja darum gebeten im Zusammenhang mit der Podcast-Folge, die ich gemacht habe, zum Thema Wiederholung, Gruppen, Stichworte, was ist wichtig, das von Südorf, bla bla bla. Da könnte man natürlich dann auch noch ein bisschen was dranhängen. Also Gruppen von Primzahlen sind zyklisch. Wenn die Faktorgruppe Modul im Zentrum zyklisch ist, ist die Gruppe abelsch. Und noch mehr so Kleinkram, so aus der Liga, aus der Preisklasse. Können wir morgen in der Übung mal drüber reden. Also ist es eben zyklisch von so, und Teil 2 war, wenn ich mich nicht täusche, in Serie 4 und ich habe mir bestimmt aufgeschrieben, nö, habe ich nicht, aber es war auf jeden Fall schon dran. Ich glaube, es war Serie 4. Oder Serie 5, das kann auch sein. War es 5? Wer erinnert sich? 5, danke. 5. Damit kommen wir jetzt endlich zu einem richtig spannenden. Jetzt haben wir uns aufgewärmt. Jetzt sind hoffentlich bereit für größere Herausforderungen. Jetzt kommt ein Sechs. Fang an mit einer einfachen Gruppe, die nicht abelsch ist. Dann nehmen wir uns ein Element her, das nicht das 1-Element ist. Sowas gibt es, die Gruppe ist einfach, also nicht trivial. Das heißt, wir finden überhaupt ein Element. Und wir betrachten dessen konjugierten Klasse. Die Behauptung ist, dass die Länge dieser konjugierten Klasse keine Primzahlpotenz ist. Man merkt, dass wir uns immer mehr der Gruppentheorie nähern. Das merkt man unter anderem daran, dass jetzt immer mehr Beweise anfangen mit angenommen doch oder angenommen das sei falsch oder vielleicht auch sei G ein minimales Gegenbeispiel. So diese Kategorie. Ich möchte jetzt also mal gucken, was da so passieren könnte. Wenn die konjugierten Klassenlänge doch eine Primzahlpotenz ist, dann gibt es ja erstmal die beiden möglicherweise unterschiedlich zu behandelnden Fälle, dass diese Primzahlpotenz 1 ist, also Primzahl hoch 0, oder halt eine Primzahlpotenz, in der auch wirklich eine Primzahl zu sehen ist. Diese beiden Fälle möchte ich gerne getrennt betrachten. Angenommen, die konjugierte Klassenlänge sei 1. Ja, gut, dass wir darüber schon gesprochen haben. Wenn Elemente eine ein Element in die konjugierten Klasse haben, dann liegen sie im Zentrum der Gruppe. Denn durch Konjugation komme ich ja nirgends anders hin. Jedes Element muss x bei Konjugation festlassen. Das ist also ein Zentrum von G. Das Zentrum von G ist ein Normalteiler. G ist einfach, hat also nicht so viele Normalteile. Es gibt nur die Möglichkeiten, dass das Zentrum 1 ist oder dass das Zentrum die ganze Gruppe ist. X ist nicht 1. Es liegt also im Zentrum etwas Nicht-Triviales und dementsprechend muss das Zentrum von G jetzt die ganze Gruppe sein. Das geht aber leider auch nicht, denn da steht ja, dass G nicht arisch ist. Insbesondere kann G nicht sein eigenes Zentrum sein. Geht die konjugierte Klassenlänge 1 schon mal nicht. Nun gucken wir uns jetzt andere Möglichkeiten an. Angenommen, es sei P eine Primzahl. Angenommen, es sei P aus einer Primzahl und jetzt nehme ich mir den Exponenten her. K aus n sei so, dass die konjugierten Klassenlänge p hoch k ist. Wir machen also weiter mit dem Widerspruchsbeweis und diesmal in dem Fall, wo man die Primzahl wirklich sieht. Okay. Akzeptieren wir das für den Moment und gucken uns die irreduziblen Charaktere von G an. Noch ist überhaupt nicht klar, was die mit der Situation zu tun haben sollten, aber das Wunder dieses Beweises ist, dass wie durch Zauberhand das gleich alles zusammenläuft. Seien mal chi 1 bis chi m die irreduziblen Charaktere. Der Hauptcharakter. Die 1 ist hier M, die irreduziblen Charaktere von G. Die 1 der Hauptcharakter. So, dann möchte ich mir jetzt angucken. Also die Idee ist jetzt immer, diese konjugierten Klassenlänge mit Charakterwerten auf irgendwas zu vergleichen. Die konjugierten Klassenlänge ist eine P-Potenz. Hier steht es, P hoch K. In dem Moment, wo dieses P, also jetzt einen Charakterwert, nicht teilt, ist dieser Charakterwert automatisch teilerfremd zu dieser konjugierten Klassenlänge. Das ist das Besondere an Primzahlen. Wenn wir etwas nicht teilen, dann sind sie sofort teilerfremd dazu. Und auch bei Potenzen dieser Primzahlen ist das so. Das liegt daran, dass Z ein faktorieller Limit ist. Aha, das heißt also jetzt, dass wir uns die Charakterwerte einfach mal angucken. Dann, und die nicht nur irgendwelche Werte, sondern die Charaktergrade. Dass wir uns die angucken hier und schauen, ob die Teilerfremd zu P sind und dann auch zu dieser konjugierten Klassenlänge oder nicht. Fange ich mal an mit. Dann ist die konjugierten Klassenlänge teilerfremd dazu und dann können wir Lemma 6, 7 anwenden, Teil B. Ich gucke da nochmal eben rein, wie genau das formuliert war. Lemma 6, 7, Teil B. Da hat man einen irreduziblen Charakter, haben wir. Wir haben ein Gruppenelement derart, dass der Charaktergrad und die konjugierten Klassenlänge teilerfremd sind. Haben wir gleich. Und dann stand in Lemma 6, 7, Teil B, dass dann die von dem Gruppenelement repräsentierte Nebenklasse des Kerns der dazugehörigen Darstellung im Zentrum der Faktorgruppe G modulo Kern liegt. oder der Charakterwert auf dem Gruppenelement ist 0. Das ist das Lemma, das ich hier jetzt benutzen möchte, Lemma 6.7b. Das passt wirklich genau dazu. Deswegen musst du da machen. Heißt das nicht durch P teilbar ist Lemma, was war es? 6, was habe ich gesagt? 6 irgendwas. 6.7, danke. 6.7b anwendbar. Wobei, ich habe ja gerade gesagt, worum es da geht. Es geht um den Kern irgendeiner Darstellung und es geht dann um das Zentrum der Faktorgruppe G modulo diesem Kern. Und die Gruppe ist ja einfach. Die Gruppe ist einfach und wir haben einen irreduziblen Charakter. Das heißt, dass die Darstellung dazu irreduzibel ist und dann kann der Kern ja nicht alles sein. Sodass also jetzt der Kern 1 ist und das heißt, dass wir in Wirklichkeit das Zentrum der Gruppe G betrachten. G ist einfach und nicht arisch, das Zentrum ist 1. Das heißt also, dass wir jetzt einen sehr speziellen Fall haben, in dem wir dieses Lemma anwenden. Und wir stecken da jetzt all diese Informationen rein. Wobei wir das Zentrum von G gleich 1 beachten. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Die Gruppe ist einfach und nicht arisch. Ihr Zentrum kann nur trivial für die ganze Gruppe sein, wegen der Einfachheit und wegen der Nicht-Arischheit. Ist das Zentrum dann die triviale Untergruppe. Wenn wir das beachten, dann wird die Aussage von Lemma 6.7b noch stärker. Denn jetzt haben wir nur folgende Fälle. Wobei wir das beachten und Kern. Jetzt habe ich keine Darstellung hergenommen für diese Charaktere, aber ich kann ja den Kern des Charakters nehmen. Haben wir das definiert? Nee, ich wollte es. Kern, ich schreibe mal Darstellung zu. So, der ist auch schwieriger, weil die Gruppe 1 ist. Weil wir das beachten und das. Und wenn wir das alles beachten, dann sehen wir nur zwei Möglichkeiten. Falls das nicht durchgeteilbar ist. Dann ist Lemma liefert, dass x im Zentrum von g liegt, was ein Widerspruch ist, da x nicht 1 ist. Oder was war der andere Fall? Wir hatten doch einerseits das Gruppenelement repräsentiert dann die Klasse, die im Zentrum von irgendwas landet, was hier jetzt nicht geht, oder der Charakterwert ist 0 auf dem Element. Das heißt also hier, das Element ist x, hier von x gleich 0. Wenn man sich die beiden Alternativen des Lemmas hinschreibt, das ist die einfache, dann sieht man bei der anderen, die ein bisschen komplizierter ist, was sich da alles vereinfacht, wenn man einsetzt, was man noch weiß. Die Tatsache, dass G eine einfache Gruppe ist, macht die Aussage von Lemma 6.7b wesentlich übersichtlicher. Ja? Das ist dann aber auch ganz einfach, was da steht. Und so werden wir das ja. Halten wir fest, was da steht. Immer dann, wenn wir einen irreduziblen Charakter sehen, dessen Charaktergrad nicht durch P teilbar ist, dann, bla 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 bla, geht nicht, dann ist der Charakterwert bei x 0. Das haben wir jetzt rausgefunden. Und das heißt, dass die irreduziblen Charaktere sozusagen in drei Segmente zerfallen. Wir haben da einmal den Hauptcharakter, der macht irgendwas, dann haben wir die anderen, und bei den anderen gibt es halt die, deren Grad durch P teilbar sind, und die, deren Grad nicht durch P teilbar sind, wo wir dann auf x im Netz landen. Und so möchte ich die Charaktere jetzt sortieren. Ich möchte also jetzt gleich eine Rechnung anschreiben, bei der ich die Charaktere so hinsortiere, dass man diesen Unterschied sieht. Wir sortieren also den Hauptcharakter nehme ich raus. Und dann habe ich noch die Charaktere Chi 2 bis Chi M. Und ich möchte die Nummerierung so wählen, dass ich bei 2 anfangen kann, dann laufe ich bis zu irgendeinem L. Und da habe ich Charaktergrade, die nicht durch P teilbar sind. Und dann habe ich die restlichen. und die anderen nicht. Also die L plus 1 bis hin zu Chemie L von 1 nicht. Und während wir das kurz verarbeiten, wische ich die Tafel. Jetzt haben wir es nämlich im Prinzip schon geschafft. Da kommt jetzt so ein Zaubertrick, bei dem ich mich jedes Mal wieder freue. Wenn ich sage durch P teilbar, dann meine ich teilbar in Z. Also so, dass man eine ganze Zahl, hier in diesem Fall, also eine natürliche Zahl, findet, derart, dass P mal diese Zahl der Charaktergrad ist. Das schreibe ich gleich nochmal hin, weil es nämlich eine nützliche Notation ist für die Rechnung. Machen wir das mal für, wie war das, die sollen teilbar sein. Alle I aus 2 bis L sei A I aus M so, dass der Charaktergrad Chi I von 1 sich schreiben lässt als P mal A I. Ich möchte also diesen Faktor P wirklich sehen. Okay, sind wir Bescheid zu. Jetzt erinnern wir uns an noch etwas aus Serie 5, nämlich an diese schöne Rechenregel, dass wenn man ein von 1 verschiedenes Element nimmt und wenn man dann auch summiert über die Produkte mit den irreduziblen Charakteren, jeweils einmal der Grad und einmal der Wert auf x, dass dann 0 rauskommt. Das ist eine Anwendung von einer der Orthogonalitätsrelationen. Also Erinnerung, und das war Serie 5. Aufgabe 5. So, wenn ich jetzt von 1 bis n durchlaufe, also über alle irreduziblen Charaktere, und wenn ich dann immer den Quadrat nehme und den Wert auf x, dann bekomme ich 0. Das liegt daran, dass x nicht 1 ist. Okay, formen wir das um. Fange links mit der 0 an und jetzt sortiere ich das so hin, dass ich vorne, ich habe ja erstmal den Hauptcharakter, das ist langweilig. Chi 1 von 1 ist 1, Chi 1 von irgendwas ist 1, also habe ich ja am Anfang einmal ein 1 und 1 stehen. So, jetzt haben wir den Hauptcharakter erledigt und jetzt gucken wir weiter. Jetzt kommt diese Summe, die ich hinschreibe, wobei ich bei 2 anfange und ich laufe bis L. Lieber 2 bis L. Das ist also das, was wir hier hinten sehen. In jedem dieser Summanden ist das 0, also ist diese ganze Summe 0. So, kann ich mir die gleich schon mal schenken. Was ist ansonsten los? Hier hatte ich so eine 1 und jetzt gucke ich mir das an. Ich summiere hier immer noch über diese Charaktergrade, okay, die lasse ich kurz in Ruhe, und dann habe ich hier diese Werte, chi von x. Ich nehme die gerade, weil ich die ja gerade geschrieben habe als p mal irgendwas, die möchte ich also umschreiben. Chi von x lasse ich in Ruhe. Und dann habe ich da jeweils p mal ai stehen. Und das p kommt jedes Mal vor, also kann ich das auch vor die Summe schreiben. Und dann habe ich 1 plus p mal Summe, i von 1 bis, von 2, Entschuldigung, bis l. Und wenn ich p rausgezogen habe, dann bleibt noch dieses ai übrig, was eine natürliche Zahl ist, das ist wichtig. Und chi und jetzt kommt die erstmal letzte Umformung. Was mache ich? Oh, ich ziehe die 1 nach drüben. Minus 1 gleich p mal irgendwas. Teile durch p. Ich
arbeite jetzt einfach im Körper Q, wo ich mal 1 durch P rechnen kann. Dann steht da minus 1 durch P gleich dieses Zeug. Summe 2 bis L. AI mal von X. Was will uns diese Gleichung sagen? P ist eine Primzahl. Links steht also eine rationale Zahl, die aber keine ganze Zahl ist. Minus 1 durch P ist nicht so richtig ganzzahlig. Dann kommen wir auf die rechte Seite. Was denn da los? Hier haben wir eine Linearkombination von Charakterwerten jeweils auf X. Die Koeffizienten sind natürliche Zahlen und Charakterwerte sind ganz algebraisch. Wir haben hier also jetzt Charakterwerte, ganz algebraische Zahlen, jeweils multipliziert mit natürlichen Zahlen. Da kommen dann immer noch ganz algebraische Zahlen raus, weil die einen Ring bilden, einen Teilring von C. Dann kann ich dann auch so eine Summe bilden, kriege wieder eine ganz algebraische Zahl, denn die bilden ja einen Teilring von C. Was ich also sehe, ist auf der rechten Seite eine ganz algebraische Zahl und auf der linken Seite sehe ich eine rationale Zahl, die nicht ganzzahlig ist und das geht nicht. Rationale Zahlen, die ganz algebraisch sind, sind ganzzahlig. Das heißt, wir kriegen hier so einen Clash mit Kapitel 6. Ja. Und ich schreibe gleich mal die Nummern hin von den Resultaten, die ich da jetzt alle reingeworfen habe.
Denn das waren 3, glaube ich, insgesamt.
Also, was habe ich da reingeworfen? Ich habe reingeworfen, dass die linke Seite nicht ganz algebraisch ist, das ist Lemma 6,4. Dann habe ich reingeworfen, dass diese Charakterwerte ganz algebraisch sind, das ist Lemma 6,5. Und ich habe reingeworfen, dass die ganz algebraischen Elemente ein Teil von C bilden, das war Satz 6,3, glaube ich. Kann man jemand gucken? Ich glaube, es hat ein.
Ja.
Dankeschön. Und mit all dem Clash das jetzt. Das geht nicht. Und ich freue mich, weil wir anfangen, etwas zu machen, was sich in der Gruppe abspielt, und wir gehen lassen, und denken, okay, wir benutzen ja auch ein bisschen die Gruppe, aber dann zaubern wir einfach mit Charakteren. Und mit Charakterwerten hauptsächlich.
Und das machen wir jetzt nochmal, und das ist noch schöner, glaube ich. Also mindestens genauso schön. Oh, und man kann das übrigens noch verallgemeinern. Die Bemerkung möchte ich jetzt machen, glaube ich. Man kann dieses Resultat von Burnside verallgemeinern, denn, also zum, ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber die Frage, die ich habe, wenn ich das sehe, ist...
Na, da steht jetzt, dass in irgendwelchen Gruppen irgendwelche kombinierten Klassenlängen keine Primzahlpotenzen sein können. Was passiert denn, wenn das doch eine Primzahlpotenz ist? Was passiert dann in der Gruppe? Also was hält genau davon ab, einfach zu sein und nicht arisch zu sein? Kann man da irgendwas sagen? Wenn ich jetzt eine allgemeine Gruppe habe und eine konjugierten Klasse mit Primzahlpotenzlänge, was passiert denn dann? So, denn das zeigt der Beweis uns ja nicht. Der Beweis zeigt uns nicht, wo es schief geht und was das jetzt wirklich mit der Einfachheit, in dem ich arisch sein, zu tun hat. Das geht nur so ein irgendwo. Aber die Frage kann man sich stellen und da gibt es was von Kasarin,
ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Man kann das tatsächlich verallgemeinern und kann sagen, naja, wenn ich ein nicht triviales Element habe, derart, dass die konjugierten Klassenlänge eine Primzahlpotenz ist, dann kann ich die von diesem Element und seinen konjugierten erzeugte Untergruppe angucken und die ist dann ein auflösbarer Normalteiler der Gruppe. Das heißt, da haben wir auf einmal einen Zusammenhang zur Auflösbarkeit und das ist die Brücke zum nächsten Resultat. Denn jetzt zeigen wir, dass Gruppen, deren Ordnung durch höchstens 2 verschiedene Primzahlen teilbar sind, auflösbar sind. Yes! Hier kommt der Satz von Burnside. Aufschreiben. Nee, ich möchte es nicht mit P und Q machen, sondern ich möchte
so hinschreiben, wie ich es gerade gesagt habe. Sei die Gruppenordnung durch höchstens 2 verschiedene Primzahlen teilbar. Nein, wir werden jetzt nicht
so eine Kette von Untergruppen konstruieren und dann uns diese Faktorgruppen angucken und zeigen, dass die alle schon. Nein. Das wird ein typisch gruppentheoretischer Beweis. Angenommen, das wäre falsch, sei hier, nehmen wir mal das Gegenbeispiel. Los geht's. Das ist die Art von Spaß, die wir jetzt haben. Da wische ich erstmal ein bisschen, damit ich da nicht zwischendurch unterbrechen muss. Das ist erschreckend kurz. Es ist erschreckend einfach, das zu machen. Das ist ein tiefer Satz, aber wir können das jetzt einfach so. Das ist ein Minimal-Gegenbeispiel machen. Eigentlich möchte ich das, ja, doch, ich möchte es so formulieren. Ich möchte jetzt nicht Induktion machen und dann mit der trivialen Untergruppe anfangen oder so. Nein, ich möchte sagen, sei dir ein Minimal-Gegenbeispiel. Einfach weil ich das so gerne sage. Angenommen falsch. Sei dir ein Minimal-Gegenbeispiel. Das bedeutet, das ist ja so eine Variante von Induktionsargumenten, dass man sagt, na, wenn die Aussage falsch ist, dann muss sie an einer, dann muss es sozusagen eine kleinste mögliche Stelle geben, wo es schief geht. Also eine kleinste Gruppenordnung, bei der der Satz falsch ist. Und dann nimmt man sich eine Gruppe von so einer Ordnung her und das dann ein minimales Gegenbeispiel. Also eine Gruppe, die Aussage des Satzes verletzt, bei der aber für alles, was kleinere Ordnungen hat, die Aussage des Satzes gilt. Stichwort. Wenn der Satz jetzt ja richtig ist für alle kleineren Gruppen, dann heißt es ja, man muss jetzt bei den kleineren Gruppen die Voraussetzungen überprüfen und wenn die erfüllt sind, dann sind diese Gruppen auflösbar. Und dann schauen wir doch mal. Untergruppen von G haben Ordnungen, die Teil der großen Gruppenordnung sind. Das ist der Satz von Lagrange. Also können auch deren Ordnungen nur durch höchstens zwei Primzahlen teilbar sein. Diese Voraussetzung mit den Primzahlen vererbt sich also auf Untergruppen. Genauso bei Faktorgruppen. Das heißt also, dass immer dann, wenn wir eine echte Untergruppe oder eine echte Faktorgruppe sehen von G, also etwas kleinerer Ordnung, dass dann da die Voraussetzungen des Satzes erfüllt sind und dass deswegen, den nicht kleiner, die Aussage des Satzes gilt. Alle echten Untergruppen von G sind auflösbar. Alle echten Faktorgruppen von G sind auflösbar. Jeweils durch höchstens zwei verschiedene Primzahlen teilbar sind und deswegen ist dann der Satz da anwendbar. Ich möchte gern zeigen, dass unser minimales Gegenbeispiel einfach ist. Angenommen, G sei nicht einfach. G ist sicher nicht die triviale Gruppe, denn sonst wäre G ja auflösbar. Das heißt also, dass die Einfachheit dadurch verletzt sein muss, dass G einen Normalteiler hat, der nicht 1 ist und auch nicht die ganze Gruppe. Aber so ein Normalteiler ist dann eine echte Untergruppe und deswegen auflösbar. Die Faktorgruppe ist eine echte Faktorgruppe und ist deswegen auflösbar. Mit unserem Lemma von vorhin, Lemma 7.2, ist dann die ganze Gruppe auflösbar. Aber das soll sie ja nicht sein, deswegen darf es diesen Normalteiler gar nicht geben. Angenommen, die sei nicht. Ich merke, ich komme jetzt wirklich so in mein gewohntes Fahrwasser und merke, dass ich jetzt nicht mehr unterscheide zwischen 1 und dem Einzelelement der Gruppe und der trivialen Untergruppe. Das tut mir leid. In dem Moment, wo sich jemand jetzt beschwert, korrigiere ich das sofort und schreibe da überall immer ordentlich die triviale Untergruppe hin. Wem ist es lieber, wenn ich das so mache? Wenn ich immer ordentlich die triviale Untergruppe hinschreibe? Ist allen egal. Okay, dann bleibe ich in meiner Komfortzone. Angenommen, die Gruppe sei nicht einfach und wir nehmen so einfach mal hier her. Dann ist die Gruppenordnung kleiner als die von E, also die Gruppenordnung der Untergruppe N, weil das N auflösbar. Und gleichzeitig ist sie nicht 1 und deswegen ist G modulo N auch auflösbar. Sich auf echte Untergruppen und echte Faktorgruppen übertragen, dass die deswegen alle auflösbar sind. Und das wenden wir jetzt direkt an. Widerspruch zu Lehma Satz 2. Jedenfalls glaube ich, dass das die richtige Nummer ist. Wenn wir einen auflösbaren Normalteiler haben, 7,2, Entschuldigung. 7,2. Wenn wir einen auflösbaren Normalteiler haben mit auflösbarer Faktorgruppe, dann ist die Gruppe auflösbar. Ist er aber nicht. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt eine Gruppe, die einfach ist, die nicht auflösbar ist und deswegen nicht abelsch. Und das sieht so aus, als könnte das Lemma von vorher helfen. Das nicht das 1-Element ist. Und wir gucken mal. Moment, ich muss mal eben meine Kreide organisieren. Jetzt steht ja die ganze Zeit, dass die Gruppenordnung durch höchstens 2 verschiedene Primzahlen teilbar ist. Und ein Spezialfall ist der, dass es überhaupt nur eine Primzahl gibt, die darüber läuft. Um den müssen wir uns nicht kümmern. Wenn G eine Gruppe wäre mit P-Potenzordnung für irgendeine Primzahl P, dann wäre die Gruppe auflösbar. Das haben wir uns ja auch überlegt. Das war eben unsere Aufgabe. Also schreibe ich mal dazu. Außerdem gibt es 2 verschiedene Primzahlen, die nennen sie jetzt P und Q. Zitat hin. Ich glaube, das war 7,3. Genau, dann mal 7,3 beziehungsweise die Übung. So. Jetzt haben wir also diese beiden Primzahlen P und Q, die verschieden sind und die Gruppenordnung teilen. Und zu jeder Primzahl gibt es immer Pseudonymen. Die sind jetzt nicht trivial. Sowohl die P-Pseudonymen als auch die Q-Pseudonymen haben nicht Ordnung 1, sondern mindestens Ordnung P bzw. Q, weil beide Primzahlen vorkommen. Dann halte ich doch mal die Primzahl P fest, schnapp mir dazu eine P-Pseudonymen, groß P, weiß, dass die nicht trivial ist, also gibt es da drin ein nicht triviales Element. So weit, so gut. Und jetzt schreibe ich ein Element, aber ich bin noch ein bisschen geschickter. Ich nehme mir nicht einfach nur ein nicht-triviales Element, nein. Ich benutze das nicht-triviale P-Untergruppen, ein nicht-triviales Zentrum haben und dann schnappe ich mir ein nicht-triviales Zentrumselement. Noch besser. Dessen konjugierten Klasse gucken wir uns jetzt an. Schnitte. Da sind wir alle mit x, da interessiert mich die konjugierte Klasse.
ist dasselbe wie der Index des zentralen Saatgutes des Elements in der Versuchung. Und bevor ich da jetzt weiterschreibe, starren wir da kurz drauf. Dann haben wir nämlich bestimmt schon alle die richtige Idee. Oder jedenfalls manche. X liegt im Zentrum der P-Süder-Untergruppe P. Was bedeutet, dass die komplette P-Süder-Untergruppe P dem Zentralisator von X liegt. Insbesondere ist die Ordnung dieses Zentralisators durch die Ordnung der P-Süder-Untergruppe P teilbar. Was bedeutet, dass die komplette P-Potenz, die man überhaupt in der Gruppenordnung sieht, bereits in der Ordnung des Zentralisators sichtbar ist. Im Index ist dann nichts mehr davon übrig. Der Index ist dann eine Q-Potenz. Denn mehr steckt ja in der Gruppenordnung nicht drin. Also ist jetzt für dieses X, das wir so geschickt gewählt haben, plötzlich das hier eine Q-Potenz. Und Q ist eine Primzahl. Und das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Hin. Die volle P-Süder-Untergruppe groß P liegt im Zentralisator von X, deswegen ist der Index dieses Zentralisators nicht mehr durch das kleine P teilbar. Dementsprechend muss es eine Q-Potenz sein, einfach weil wir nicht mehr haben in der Ordnung von der großen Gruppe G. Also ist jetzt die konjugierte Klassenlänge, was dasselbe ist wie der Index des Zentralisators, eine Q-Potenz. Widerspruch zum anderen Satz von Wörnsheim. Und dieser Widerspruch kommt jetzt von der Annahme, die wir am Anfang getroffen haben, nämlich, dass der Satz einfach nicht stimmt. Er stimmt also doch. Und es ist irgendwie, es ist gleichzeitig genial und erschreckend und ich weiß nicht. Man benutzt die Gruppe gar nicht wirklich. Man benutzt die Gruppenordnung, aber irgendwie nur so numerisch. Ein bisschen Gruppentheorie versteckt sich in diesen Sachen wie, ja, Sylow und man nimmt ein Element aus dem Zentrum. Aber so richtig mit der Gruppe arbeiten, tut man nicht. Das ist so ein bisschen wie Zauberei. Jedenfalls geht es mir jedes Mal so, wenn ich das sehe.
Und ich finde es toll, dass das geht. Also, dass man einen so tiefen gruppentheoretischen Satz beweisen kann, indem man so eine gewisse Reduktion macht und dann mit Darstellungstheorie draufschlägt. Und auch überhaupt nicht kompliziert, sondern es kommt alles so raus. Das ist schon irgendwie toll. Und gleichzeitig ist es ein bisschen unbefriedigend, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich verstehe, was in der Gruppe wirklich passiert. Und das geht mir häufiger so bei dieser Art von Beweis, dass ich denke, ja, irgendwie ist es cool, kurz, aber ich verstehe nicht wirklich, was jetzt in der Gruppe schiefgegangen ist. Was hatte die Gruppenordnung jetzt mit der Auflösbarkeit wirklich zu tun?
Wie ist es eigentlich jetzt mit den Tafeln? Sind die sauber genug, dass man das gut lesen kann?
Wische ich jetzt nicht nass. Das ist echt eine Lichtfrage. Hier so mit dem Lichteinfall sieht das alles sehr weiß aus. Aber wenn Sie das sehen können, ist gut. Okay, bevor wir jetzt in den nächsten Abschnitt starten, Richtung Satz von Frobenius, Frobenius-Gruppen, gucke ich nochmal so in die Gesichter. Wir gehen jetzt weg von coole Gruppentheorie, die man auch gruppentheoretisch machen kann, aber jetzt ist halt gerade schöner mit Darstellungstheorie, hin zu coole Gruppentheorie, wo wir teilweise manche Sätze bis zum heutigen Tag nur mit Darstellungstheorie beweisen können und nicht rein gruppentheoretisch. Und ja, das ist sehr frustrierend. Es ist irgendwie spannend, aber auch gleichzeitig sehr frustrierend. Dahin bewegen wir uns jetzt.
Das heißt, dass wir jetzt über Frobeniusgruppen sprechen. Erstmal, wer es noch nicht kennt, ich bin mir sicher, dass die meisten schon damit in Berührung gekommen sind, aber vielleicht nicht alle und vielleicht haben manche es auch einfach wieder vergessen. Deswegen kurz zur Wiederholung. Eine Frobenius-Gruppe ist eine Gruppe, ich definiere die jetzt gruppentheoretisch, nicht als Permutationsgruppe, mit folgendem Namen. E heißt Frobenius-Gruppe, benannt nach Frobenius. Die nenne ich jetzt immer H, die nicht die ganze Gruppe ist und die nicht trivial ist. Und zwar so, dass die eine interessante Eigenschaft erfüllt bezüglich der Konjugation. Immer dann, wenn ich ein Gruppenelement hernehme, was nicht in H liegt, und wenn ich dann H damit konjugiere, dann schneidet dieses Konjugierte die ursprüngliche Untergruppe H trivial. Und ich bleibe jetzt konsequent dabei, dass ich 1 schreibe, sowohl für das Einzelelement der Gruppe als auch für die triviale Untergruppe. Das macht es einfach weiter so. Wenn man eine Frobeniusgruppe sieht, dann sieht man die normalerweise im Zusammenhang mit so einer Untergruppe H, die das tut, was da steht. Und dann nennt man jede Untergruppe H, die das erfüllt, ein Frobenius-Komplement. Das ist nicht eindeutig bestimmt. In dem Moment, wo ich so ein H habe, sind alle Konjugierten davon auch Frobenius-Komplemente, die verhalten sich alle gleich. Und dass man Frobeniusgruppen nicht nur so charakterisieren kann, also quasi total intern, einfach nur mit der Existenz einer gewissen Untergruppe mit gewissen Eigenschaften, sondern dass man das auch über eine Permutationsgruppenwirkung machen kann. Und mal ist das eine einfacher, mal das andere. Wenn jetzt hier uns irgendjemand eine Gruppe gibt und fragt, ist das eine Frobeniusgruppe, dann müssen wir ja theoretisch für alle konjugierten Klassen von Untergruppen gucken, ob eine davon vielleicht passt und sowas erfüllt. Das könnte ein bisschen nervig sein. Da wäre es ganz praktisch, noch eine andere Charakterisierung zu haben. Und das ist einer der Gründe, warum dann so ein Lemma wie dieses hier ganz praktisch ist. Hier so eine Reihe von Aussagen. Es ist, existiert eine Menge Omega, der Größe mindestens 2, so dass, ich schreibe es mal so ein bisschen untereinander, damit wir das gleich abhaken können, so dass da jetzt mehrere Sachen gelten. Einerseits soll G treu und transitiv darauf operieren. Gesagt, dass man sich, wenn man das vergessen hat, nochmal angucken soll in der Algebra-Vorlesung, wie das läuft beim Thema Gruppenoperationen. Was genau ist das? Was bedeutet treue Wirkung? Was bedeutet transitive Wirkung? Was sind Bahnen? Blablabla. Das unter anderem deshalb braucht man das. Deswegen habe ich das mit aufgenommen bei meinen Notizen, was man vielleicht wiederholen sollte. Es soll treu transitiv operieren. Und wir machen noch eine Aussage über die Punktstabilisatoren. Aus Groß-Omega soll der Punktstabilisator G-Omega, also die Menge aller Elemente aus G, die den Punkt Omega festlassen, ungleich eins sein, aber gleichzeitig darf kein Element der Gruppe außer 1 mehrere Punkte fixieren. Und ich mache mal wieder fassen wir nochmal zusammen. Manche kennen das, weil sie sich schon mit Fixität und so beschäftigt haben. Das ist ganz langweilig, aber für die anderen noch einmal ganz in Ruhe. Wir werden zeigen, dass die Frobenius-Gruppeneigenschaft gleichwertig ist dazu, dass die Gruppe auf einer Menge operiert, mit mindestens 2 Elementen. Diese Wirkung ist treu und transitiv. Und die Punktstabilisatoren sind einerseits nicht trivial, aber andererseits auch so, dass kein Element außer 1 mehrere sondern immer nur höchstens 1. Das kann man zum Beispiel so ausdrücken, dass immer dann, wenn man 2 verschiedene Punkte aus Omega hernimmt, sich die beiden Punktstabilisatoren trivial schneiden. Und das ist auch der Zusammenhang zu der Eigenschaft, die wir oben sehen. Denn transitive Wirkung heißt ja, dass alle Punktstabilisatoren konjugiert zueinander sind. Und dann durch diese Konjugiertheit und durch diese Eigenschaft, dass man nicht 2 verschiedene Punkte fixieren darf, kann man schon sehen, was der Zusammenhang zur Definition einer Frobeniusgruppe ist. Denke ich jedenfalls, dass man das dann schon so sehen kann. Und den Beweis schaffen wir doch bestimmt noch, oder? Ich guck mal. Ja, es ist noch so früh. Das ist ganz seltsam, das Gefühl. Bin ich so schnell? Kann das sein? Vielleicht bin ich vor lauter Begeisterung einfach so schnell. Okay, genau dann, wenn heißt, 2 Richtungen sind zu gehen, in 2 Richtungen müssen wir laufen. Und ich fange mal damit an, dass die Gruppe eine Frobenius-Gruppe ist. Die beiden Richtungen sind so ein bisschen unterschiedlich lang. Die eine, wenn wir die Menge Omega haben, das dann zu basteln, die ist ganz einfach, weil man sich da einfach die Punktstabilisatoren anguckt. Das ist die leichtere Richtung, deswegen nehmen wir die am Ende zum Entspannen. Und zuerst machen wir die, die ein kleines bisschen schwieriger ist. Wir fangen nämlich mit der abstrakten Definition einer Frobenius-Gruppe an und basteln uns eine Menge Omega. Das ist jetzt das, womit ich anfangen möchte. Naja, und immer wenn wir eine Frobenius-Gruppe haben, kriegen wir frei Haus, so ein Komplement. Das möchte ich jetzt H nennen. Hier eine Untergruppe, kann sich also mal die Menge in Nebenklassen angucken. Vorsicht, das ist nicht unbedingt eine Gruppe. Also ich rede nicht über Faktorgruppen, ich rede wirklich nur über Mengen von Nebenklassen. Ich schaue also jetzt E mal H an. Die Menge der Nebenklassen von H in E. Vielleicht brauchen wir gleich einen Schmierzettel, mal gucken. Ich weiß nicht, woran Sie sich da so erinnern. Jede Gruppe wirkt ja immer auf so einer Menge von Nebenklassen, indem man sich nämlich die Nebenklassen so hernimmt und dann jedes Gruppenelement operieren lässt, indem man die Vertreter von rechts mit dem Gruppenelement multipliziert. Auf die Art und Weise werden die Nebenklassen permutiert, denn wenn ich so einen Vertreter nehme und mit einem festen Gruppenelement multipliziere, kommt ja wieder ein Gruppenelement raus, also wieder ein Vertreter und dann halt für die gleiche oder für eine andere Nebenklasse. Das heißt, ich fliege aus der Menge nicht raus. Die Frage ist, was weiß ich über diese Wirkung, was ist da los? Aber dass ich das erstmal so machen kann, das ist hoffentlich klar, dass das so geht. Das wäre sonst was, was wir gerne in der Übung vertiefen können oder wozu ich eine Podcast-Folge machen kann, gerne auch mit einem konkreten Beispiel. Bitte merken dann und mir sagen. Sei Omega G mod H, also die Menge aller Nebenklassen. Durch Multiplikation von rechts. Und diese Wirkung ist transitiv. Da möchte ich einen Verstoppkurs in dem Fall schon machen. Wie komme ich von einer Nebenklasse HG zu einer Nebenklasse HX? Was mache ich? Ja, ich suche mir einfach ein passendes Gruppenelement, das durch Multiplikation von rechts mich von diesem Repräsentanten zu diesem Repräsentanten bringt. Das muss ich ja noch nicht mehr machen. Es gibt ja durchaus verschiedene Repräsentanten, normalerweise für die gleiche Nebenklasse, aber ich schaffe es sogar, genau von dem zu genau dem zu kommen. Welches Gruppenelement muss ich nehmen? Kann man sich basteln,
ja. Ja, einfach
Geo-1 und dann X. Genau. Es gibt das Gruppenelement Geo-1x, denn Geo und X leben in der Gruppe und es ist eine Gruppe. Also kann ich das Element nehmen und kann damit bei dieser Wirkung, die ich da beschrieben habe, mit der Rechtsmultiplikation von dieser Nebenklasse zu dieser Nebenklasse kommen. Also nehmen die alle in einer Bahn mit dieser Wirkung. So, Transitivität ist okay. Die nächste Frage ist, ob es treu ist, aber da reden wir gleich drüber. Dann wird G durch Multiplikation von rechts und diese Wirkung ist transitiv. Jetzt gucken wir uns den Kern der Wirkung an. Wir gucken also, ob das treu ist. Dabei lernen wir auch was über Fixpunkte. Wieder zuerst der Schmierzettel. Ich habe jetzt hier also so eine Nebenklasse, HG, und dann habe ich hier eine X ausgegeben. Und jetzt frage ich mich, unter welchen Umständen HGX das gleiche ist wie HG. Das heißt es ja, dass X dieses Element fixiert. Bei Multiplikation von rechts kommt gleich auf die Nebenklasse. Ja, wann passiert das? Da können wir jetzt einmal so ein bisschen hin und her rechnen. Wenn ich jetzt von rechts mit G-1 multipliziere, dann sehe ich, dass dann Gx G-1 die gleiche Nebenklasse repräsentiert wie das 1-Element. Also liegt dieses Ding in H. Und damit kann man dann rausfinden, also erstmal das. Immerhin ist ja H ein Frobenius-Komponent. Wenn ich also ein Element nehme, das nicht in H liegt und das deswegen eine andere Nebenklasse repräsentiert als H selber, dann schneiden H und H auf G sich trivial, wegen der Frobenius-Gruppeneigenschaft. Und das heißt dann, dass kein nicht-triviales Element X in diesem Durchschnitt liegen kann und dass dementsprechend auch kein Element zwei oder mehr Punkte fixieren kann, außer dem Einzelelement. Daraus folgen gleich zwei Sachen, nämlich einerseits, dass die Wirkung treu ist und andererseits, dass kein Gruppenelement bei dieser Wirkung zwei oder mehr Fixpunkte hat, es sei denn, es ist das Einzelne. Wir haben eine Menge Omega. Warum hat die mindestens zwei Elemente? Naja, weil H nicht die ganze Gruppe ist. G wirkt treu und transitiv. Haben wir. Die Punktstabilisatoren sind nicht 1. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Jedes Gruppenelement außer 1 hat höchstens einen Fixpunkt. Das passt. Das Einzige, was wir uns noch angucken müssen, ist, was überhaupt die Punktstabilisatoren sind. Naja, ein bisschen was haben wir ja schon gesehen. X stabilisiert so ein Element, genau dann, wenn es in diesem Konjugierten liegt. Insbesondere ist zum Beispiel der Stabilisator von H einfach H. Und
das heißt, dass die Punktstabilisatoren genau die Konjugierten von H sind.
Die sind nicht 1, deswegen sind die Punktstabilisatoren nicht 1.
Und damit ist alles erledigt.
Die Punktstabilisatoren bei dieser Wirkung sind genau
basteln, aber es war irgendwie noch ganz okay, weil wir diese eine Gruppenwirkung kennen oder uns daran erinnern konnten und deswegen hier das Basteln nicht so schlimm war.
Andere Richtung sitzen wird noch entspannter, denn wenn man mit so einer Wirkung anfängt, dann kann man relativ schnell sehen, dass die Punktstabilisatoren das erfüllen, was man von einem Probe hat.
Und dann setze ich mal, ich schnappe mir einfach einen Punkt. Es gibt ja mindestens einen Omega, sogar mindestens zwei Punkte steht da. Und dann soll mal H der Punktstabilisator sein.
So, Omega ist Omega. Und H der Punktstabilisator.
So, dann ist erstmal H nicht 1, weil das da steht. Die Punktstabilisatoren sind nicht 1. Kann es sein, dass H die ganze Gruppe ist? Na, wir können ja mal kurz überlegen. Wenn H die ganze Gruppe ist, dann heißt das, dass jedes Gruppenelement Omega fixiert. Und dann fixieren alle Gruppenelemente alles, weil die Gruppe transitiv ist. Aber dann kann sie nicht mehr treu sein. Denn dafür ist dann, also die Menge hat ja mindestens, dann kann die Wirkung gar nicht mehr transitiv sein. Ja, also da die Menge groß genug ist, geht es nicht, dass H die ganze Gruppe ist.
Sonst sind ja sofort alle Punktstabilisatoren gleich. Treu und ganz. Das ist übrigens auch der Grund, warum man da immer irgendwie sowas stehen hat. Also sowas wie echte Untergruppe bzw. nicht triviale Untergruppe bzw. die Menge ist groß genug oder so. Diese Einschränkungen, die sorgen dafür, dass die Dinge nicht klein und ausgeartet sind und man dann irgendwelche Spezialfälle hat, wo man plötzlich für leere Menge was sagt.
Jetzt müssen wir noch überprüfen, was passiert, wenn wir ein Element aus G ohne H hernehmen und was dann mit dem Schnitt von H und Konjugierten passiert. Sei also G aus G ohne H und dann betrachten wir mal H geschnitten mit H auf G. Erste Beobachtung:
G liegt außerhalb von H, also außerhalb vom Punktstabilisator und das heißt, dass Omega bewegt wird.
Ich nenne den Punkt mal anders, ich nenne ihn mal Delta. Dann ist Delta, was nämlich das Bild von Omega unter G ist, nicht Omega. Omega wird ja nicht fixiert. Und, was wir auch noch wissen, der Stabilisator von Delta, was ja das gleiche ist wie der Stabilisator von dem Bild von Omega unter klein g, ist der Stabilisator von Omega konjugiert mit diesem Element g. Das heißt, dass es h hoch g ist. Also ist jetzt der Durchschnitt von h und h geschnitten g, dasselbe wie der Stabilisator der Punkte, also der Stabilisator von Delta geschnitten mit dem Stabilisator von Omega. Das sind zwei verschiedene Punkte. Nach Beschreibung der Menge da oben und der Wirkung ist aber der Durchschnitt von zwei verschiedenen Punktstabilisatoren trivial. Aber Voraussetzung bei Omega und E ist dann H geschnitten H und B, was das gleiche ist wie E Omega geschnitten mit Delta gleich 1. Hier benutzen wir, dass diese beiden Punkte verschieden sind. Das ist wichtig. Und damit ist alles erfüllt, was so eine Frobenius-Gruppe braucht. Eine Frobenius-Gruppe mit Frobenius-Komplement. Und wie praktisch diese Charakterisierung ist, kann man bei kleinen Beispielen sehen. Das mache ich jetzt mal ein bisschen durch. Die symmetrische Gruppe SYM3 ist eine Frobenius-Gruppe. Und man könnte jetzt hingehen, könnte sich alle Untergruppen angucken und dann testen, was los ist. Und die Normalteile lässt man vielleicht raus, weil man sieht, dass da alles langweilig ist und dass das nicht klappen kann. Also nimmt man sich nur die Nicht-Normalteile, dann hat man nur noch eine kommutierte Klasse von Untergruppen. Das heißt, da findet man dann schon die richtige. So. Man kann es aber auch mit dieser Wirkung sehen. Denn so ein 3 in der ganz natürlichen Wirkung erfüllt genau das. Die Menge, auf der man wirkt, hat 3 Elemente, also mindestens 2. Die Punktstabilisatoren sind nicht trivial, da liegen mehr Transpositionen drin. Gleichzeitig gibt es aber auch kein Element, das 2 oder mehr Punkte fixiert, außer die 1. Und ich schreibe alle Frobenius-Komplemente hin. Das sind immer die Erzeugnisse der Transposition. Das sind genau die 3 Frobenius-Komplemente. Und dann gucken wir uns noch Alt4 an. Kann man auch wieder gucken, was gibt es da überhaupt für Untergruppen? Na, da hat man einmal unten so eine Untergruppe dort von 4, die erzeugt wird von den Doppeltranspositionen. Dann kann man auch da eine Untergruppe nehmen, die nur Ordnung 2 hat. Und könnte ich da mal gucken. Aber auch wieder, ne? Wir wissen ja, dass die Normalteiler bilden, die Doppeltranspositionen zusammen mit dem 1. Element. Und da zu versuchen, ein Frobenius-Komplement zu finden, ist unintuitiv. Jedenfalls finde ich das. Wenn man sich diese Eigenschaften anguckt, dann sucht man nicht innerhalb von Normalteilern. Und was einem dann noch einfällt, sind die Untergruppen der Ordnung 3, die von 3 Zyklen erzeugt werden. Und genauso funktioniert es auch. Alt4 ist eine Frobenius-Gruppe und mögliche Frobenius-Komplemente sind die 3 Hilow-Untergruppen. Mit 3 Hilow-Untergruppen als Frobenius-Komplemente. Und in beiden Fällen können wir uns ja mal kurz die Frage stellen, was denn sonst noch in der Gruppe so los ist. In so einem 3 haben wir jetzt also die Frobenius-Gruppeneigenschaft mit diesen 3 möglichen Komplementen. Das sind alles Komplemente und das sind die einzigen. Es gibt aber ja noch andere Elemente in der Gruppe. Nämlich zum Beispiel hier oben die beiden 3 Zyklen. Was machen die eigentlich? Sehen die eigentlich diese Frobenius-Gruppeneigenschaft? Die liegen ja außerhalb der Komplemente. Und in der Alt4 genauso. Wenn wir da anfangen mit den 3 Hilow-Untergruppen, dann nehmen wir uns also eine, fangen an, dann kriegen wir die Frobenius-Gruppeneigenschaft und sehen die Frobenius-Komplemente. Aber auch da laufen ja noch andere Elemente rum, haben wir gerade gesagt, die Doppeltranspositionen. Und die sehen jetzt dieses ganze Frobenius-Geschehen nicht. Die liegen außerhalb der Komplemente. Erstaunlicherweise ist es so, wenn man in einer abstrakt definierten Frobenius-Gruppe anfängt, dass die Elemente, die außerhalb der Frobenius-Komplemente liegen, bei denen wir erstmal ja nicht einschätzen können, wie viele das sind, je nachdem wie groß die Frobenius-Komplemente sind, dass diese Elemente, die dann außerhalb der Komplemente rumlaufen, nicht einfach nur so ein Haufen sind. Erstens ist diese Menge unter Konjugation invariant. Das kann man sich ziemlich schnell klar machen. Denn die
ich hüpfe ja von einem Frobenius-Kompliment zu einem anderen, in dem ich präsentiere. Das heißt, wenn ich einmal in einem Frobenius-Kompliment liege, dann liegen alle meine Freunde, alle meine Kollegierten auch in Frobenius-Komplimenten. Das heißt umgekehrt, dass wenn ich ein Element habe, das nicht in einem Frobenius-Kompliment liegt, dass dann die komplette Klasse daraus hat. Diese Menge der Nicht-Komplimentselemente ist also unter Konjugation abgeschlossen. Und hier kommt's. Wenn ich das Einselement jetzt noch mit dazu nehme, sodass es eine Chance hat, eine Untergruppe zu werden, dann ist das eine Untergruppe. Es gibt keinen Grund dafür, keinen vernünftigen. Das sind einfach nur Elemente, die herumlaufen und die zufällig außerhalb der Komplemente gelandet sind. Und die bilden mit dem Einselement eine Untergruppe. Und dann da sogar ein Normalteiler. Denn die sind, ne, und das heißt dann später Frobenius-Kern. Und dann hat das ganze Ding auf einmal total viel Struktur. Dann kann man zeigen, der Frobenius-Kern und die Komplemente haben teilerfremde Ordnung. Dann kann man dann auch sonst was machen. So, da geht es irgendwie los. Das ist dann Gruppentheorie. Aber wieso? Wieso bilden diese Elemente eine Untergruppe? Es gibt dafür wirklich gar keinen vernünftigen Grund. Gruppentheoretisch verstehe ich das nicht. Ich verstehe das nur mit Charaktertheorie. Da wollen wir jetzt hin. Das ist ein bisschen Arbeit. Da wir noch etwas Zeit haben, möchte ich den nächsten Satz anschreiben und zumindest irgendwie in die Idee des Beweises einführen. Aber richtig machen können wir den dann erst nächstes Mal. Dafür wische ich noch einmal und ansonsten lasse ich Sie hoffentlich ein bisschen staunen zurück, denn das, was da dann passiert, ist irgendwie sehr seltsam. Okay, wir fangen an mit der Frobenius-Gruppe. Mit einem Frobenius-Komplement, das ich wieder H nennen möchte. Da wissen wir dann also ganz viel. Und jetzt geht's los. Wir fangen an mit einem Charakter, mit einem irreduziblen Charakter, aber nicht von G, sondern von dieser Untergruppe H. Ich möchte gleich mit dem was basteln und das soll nicht der Hauptcharakter von H sein, damit das ganz interessant wird. Nicht der Hauptcharakter. Und jetzt definieren wir was. Ich schreibe erstmal und dann erzähle ich, was die Idee ist. Es kommt raus der Charakterwert an der Stelle g/x, falls x ein Gruppenelement ist, derart, dass dieses konjugierte g/x in H liegt und nicht 1 ist. Falls also x aus g gibt es noch die andere Möglichkeit, dass das hier nicht geht, also dass man da nicht so ein x findet, bla bla bla. Und dann soll das einfach der Charaktergrad sein. Da möchte ich kurz innehalten, denn das sieht seltsam aus. Und bevor ich eine Behauptung hinschreibe, möchte ich klären, dass das nicht so seltsam ist, wie man denkt. Die Gruppenelemente von G, die kommen noch jetzt so in zwei Schubladen. Die eine Schublade ist, ich liege in irgendeinem Frobenius-Komplement, also in einem Konjugierten von H. Die andere Schublade ist, ich liege außerhalb dieses ganzen Geschehens. Das sind die beiden Möglichkeiten. Der erste Fall hier oben für Psi gehört zum ersten Fall, den ich gerade besprochen habe. Das bezieht sich auf Gruppenelemente, die da irgendwo in so einem Frobenius-Komplement rumkommen. Denn, das steht ja so hier, G wird abgebildet auf irgendwas von einem Konjugierten von G, wenn dieses Konjugierte in H liegt. Das heißt ja, wenn ich jetzt wieder zurückkonjugiere, dass dann G in einem Konjugierten von H, also auch in einem Frobenius-Komplement lag. Das sind also die Elemente, die ich so versorge. Wenn die in einem Frobenius-Komplement liegen, dann tüttle ich durch Konjugation das irgendwie hin und wende dann Chi an, denn das kann ich auf Elemente anwenden, die in H liegen. Was mache ich mit den anderen Leuten, mit denen, die ich nicht nach H rein konjugieren kann, weil die außerhalb der Frobenius-Komplemente rumlaufen? Na, die setze ich einfach auf den Charaktergrad von Chi. Das ist also eine abschnittsweise definierte Funktion, könnte man sagen. Ich sortiere die Gruppenelemente in Frobenius-Komplement-Zeug und anderes Zeug. Da, wo ich Chi benutzen kann, weil ich per Konjugation in H lande, mache ich es. Da, wo ich es nicht kann, setze ich das einfach in. So. Erste Frage, ist das eine Abbildung? So. Könnte eine sein, man muss sich die Wohldefiniertheit angucken, denn hier oben könnte es ja sein, dass ich verschiedene Möglichkeiten für das Konjugieren habe. Und dann muss man erstmal schauen, ist es wohldefiniert? Unten hat man offensichtlich kein Problem. Und dann, ja, was ist denn das für eine Abbildung? Was macht die? Ich behaupte, dass Psi eine Klassenfunktion ist, also nicht nur eine Abbildung, sondern eine Klassenfunktion. Und wir werden dann später noch mehr zeigen, aber erstmal nur das. Vielleicht wollen wir schon, ja doch, ich glaube, ich möchte auch noch dazu mitdiskutieren, dass die Einschränkung davon auf H wieder hier ist. Und wir werden später noch mehr zeigen. Wir werden nämlich zeigen, dass man dieses Psi schreiben kann als Linearkombination mit den irreduziblen Charakteren von G, so dass die Koeffizienten ganzzahlig sind. Und man kann noch mehr sagen, aber das kommt alles in einem separaten technischen Lemma. Deswegen belaste ich dieses Lemma damit nicht. Sondern hier gucken wir uns nur an, dass es überhaupt eine Abbildung ist, eine schöne Abbildung, eine sinnvolle Abbildung, die sozusagen fortsetzt, was hier auf H macht. Irgendwie nehmen wir H als Grundlage, haben da unseren Charakter und dann heben wir das hoch, machen irgendwas in der ganzen Gruppe G und wie wir sehen werden, passiert da sogar was Schönes. Man nennt das dann später Induktion, induzierter Charakter. Aber ich denke jetzt erstmal so an Fortsetzung. Ich habe was auf H und setze das fort auf die ganze Gruppe. Und wie schon gesagt, haben wir jetzt zwei Fragen zu klären. Na, drei eigentlich. Erstens, ist es überhaupt eine Abbildung? Zweitens, ist es eine Klassenfunktion? Drittens, stimmt es wirklich, dass die Einschränkung auf H das ist, was wir schon kennen? Und die Idee wird sein, also für die Wohldefiniertheit muss man einfach nur die Frobenius-Gruppeneigenschaft benutzen und da scharf hingucken, dann sieht man, dass das kein Problem ist. Und bei der Klassenfunktion schauen wir uns die beiden verschiedenen Fälle an, sehen dann auch jeweils, dadurch, dass man so abschnittsweise guckt, dass das kein Problem ist. Und dass es auf H mit Hi übereinstimmt, das kann man auch sofort in der Definition sehen. Das muss man also wirklich alles nur hinschreiben, da passiert nichts Kompliziertes. Man muss es aber einmal machen. Bisschen interessanter ist dann der nächste Schritt, wo man sich überlegt, wie man dieses Psi mit irreduziblen Charakteren von G schreiben kann. So, das machen wir alles nächste Woche. Es könnte dann durchaus sein, so wie ich das schon angekündigt hatte, dass die Vorlesung nächste Woche dementsprechend ein bisschen länger geht. Denn ich möchte dann ja gern alles fertig besprechen und möchte Raum lassen für Nachfragen und so weiter. Wir haben dann ja keine Übung mehr, wir haben ja morgen die letzte Übung. Ist das in Ordnung? So, da hatten wir drüber gesprochen und natürlich höre ich dann irgendwann auf, wenn Leute die nächste Veranstaltung haben oder so oder liefern notfalls was in der Podcast-Folge nach. Aber das ist jetzt ein wirklich guter Moment, um zu unterbrechen. Dann können wir in der nächsten Woche wirklich diesen ganzen Rest des Kapitels besprechen. Prima, vielen Dank, vielleicht bis später, ansonsten bis morgen.